Herzlich willkommen zur Folge 31 unseres Steuerfunk-Podcasts. Wir nehmen die Folge am Mittag vom 5. Juli 2026 an, nachdem wir alle technischen Probleme gelöst haben und schon eine Folge voller Emotionen hinter uns haben. Und Andreas, ich bin froh, dass du noch da bist.
Aber die nächste Folge müssen wir uns ein bisschen entschuldigen. Aber das noch machen wir total ernst, ne?
Sebastian, genau. Wie immer, Bier ernste Folge.
Bier ernst, genau, ja. Und dann das, Sebastian, ja, ich bin da und es geht noch alles und Strom haben wir auch noch.
Und ich hoffe auch, deine Erkältung und deine Nebenhöhlenentzündung macht noch mit.
Und, das Problem ist, eigentlich hat mein linker Teil ist einfach Mann und dem geht's schlecht. Der würde also zum liebsten im Sessel liegen und sagen, ach, mir geht's so schlecht. Der rechte Teil ist irgendwie weggesteuert. Je mehr Ärger und je mehr Begeisterung rumkommt, umso mehr sagt der rechte Teil, ich bin begeistert, linke Teil, verzieh dich und mir tut's richtig gut. Mir tut es gut, dieses zu begeistern, der Podcast.
Also das macht's immer viel Spaß.
Ja. Gut, die wirklich die wird immer besser. Ja. Okay, also gut.
Also ich fange an mit meinem. Genau, wir machen keine Rechtsberatung. Das Ganze mal nehmen wir in unserer Freizeit auf. Und das sind wir. Wer sind wir? Das ist der Steuerberater Andreas Sprenger aus March bei Freiburg. Ich bin Finanzbeamter Sebastian Loser aus Karlsruhe. Und wir haben einfach mal gesagt, wir sprechen so oft über die Entgeltabrechnung, über Lohnsteuer, über Sozialversicherungsrecht. Manchmal sogar trauen wir uns ein bisschen ans Arbeitsrecht ran, auch wenn wir das als Nichtjuristen nicht dürfen, weil der BGH uns diese Kompetenz ja abspricht. Aber da haben wir gedacht, wir lassen einfach mal das Mikrofon mitlaufen, weil wir denken, viele Menschen in der Entgeltabrechnung stehen vor ähnlichen, gleichen Problemen und sind vielleicht ganz interessiert, wie wir so die Sachen sehen und haben dann auch immer wieder festgestellt, Steuerberatung und Finanzverwaltung sind im Bereich Lohnsteuer und Sozialversicherungsrecht gar nicht so weit voneinander weg. Und deshalb haben wir gedacht, das machen wir so und nehmen das Ganze auf und stellen das als Podcast zur Verfügung. Wenn jemand wissen will, wie es rechtlich sauber geht, dem sei Folge 1 unseres Podcasts ans Herz gelegt. Da haben wir uns über die Anrufungsauskunft nach § 42e Einkommensteuergesetz und die Auskunft nach § 28h Sozialgesetzbuch 4 unterhalten. Und da haben wir eben auch mal erklärt, wie das Ganze rechtlich sicher geht. Und Andreas, jetzt darfst du dein Sprüchchen bringen.
Genau, also wichtig ist uns, dass sich niemand ärgert und wir wirklich glauben Sie uns, Ehrenwörter wollen niemand persönlich angreifen. Wir wissen, auch wenn man mal über Gesetze schimpfen, da steckt viel Mühe, viel Aufwand dahinter und ohne jeden Einzelnen geht's nicht, muss man ganz klar sagen. Nicht ärgern und Sie dürfen ruhig denken, Sprenger, schwachsinnige Idee, das ist vollkommen okay. Sagt auch gelegentlich meine Frau zu mir, super, aber schwachsinnig und das ist halt so, ja. Ein bisschen die Liebe und die Freundlichkeit gegenüber alle Zuhörer und alle Tätige, die das da auf den Weg bringen.
Und wir sind im gleichen Boot, Sebastian. Genau. Und wir versuchen ja alle gemeinsam das Richtige zu machen. Und jeder definiert das Richtige für sich immer ein bisschen anders. Und das ist auch gut so. Das ist wie beim Wetter auch. Wenn jeder von uns Einfluss hätte aufs Wetter, dann wäre es eine Katastrophe. Und genauso ist es hier auch. Jeder guckt in seinem Bereich, dass er das Beste macht und das Beste gibt. Und das ist ja das Schöne daran. Und wir haben einfach gesagt, wir geben mal unseren Senf dazu ab.
Genau, Senf ist
ein gutes Mittel, ja. Ja, dann können wir doch zum Inhalt übergehen. Was haben wir heute dabei? Wir werden uns ein bisschen über das Verfahrensrecht unterhalten. Du hast zwei wunderschöne Fältchen rausgesucht. Da geht es über § 93c, § 175b der Abgabenordnung. Das Ganze in Verbindung mit § 41c Einkommensteuergesetz. Wir erklären gleich, was in den Vorschriften drinsteht und wie wir das Ganze dazu zu sehen haben. Dann haben wir uns gedacht, wir erklären einmal, wie läuft denn das eigentlich mit einer Außenprüfung und wie unterschiedlicher Meinung kann man denn dazu sein? Vielleicht sind wir da mal nicht ganz so einer Meinung an dem einen oder anderen Punkt. Mal gucken. Oder wir sind vielleicht noch einer Meinung, wie wir das sein können. Und dann haben wir als letztes Thema uns vorgenommen, mal ganz kurz über die Rentenkommission und deren Ergebnisse zu sprechen. Da gibt es ja noch keinen Gesetzentwurf. Deshalb einfach nur mal so ein kurzer Abklatsch über das, was da die Rentenkommission auf ihre 80 Seiten gebracht hat und was wir da so ein bisschen rausziehen für uns. Das haben wir gesagt, da wollen wir einfach mal drüber sprechen. Und ich glaube, dann können wir doch gleich ins Verfahrensrecht einsteigen. Und da du die beiden Fältchen vom FG Münster bzw. vom BFH ja rausgesucht hast, würde ich dir das Feld einfach mal überlassen.
Also es war total süße Wasche, die beide Fälle. Und zwar gibt's, oder tatsächlich die Geschichte, und zwar zwei ganz guldige, der beim Finanzgericht Münster, der da jetzt entschieden wurde, da war folgendes, der hatte jemand eine Abfindung bekommen. Und die war über den ermäßigten Steuersatz begünstigt, die legendäre Fünftelungsregelung. Und der Arbeitgeber hat ja auch alles schön bescheinigt, in der Jahreslohnsteuerbescheinigung. Und so hat man dann die Steuererklärung gemacht. Hat der Steuerpflichtige selber gemacht, die Steuererklärung. Und dann hat er sich gedacht, okay, Fünftelungsregelung, das ist doch ganz einfach. Ich nehme von der Abfindung ein Fünftel und trage das eine ein Fünftel in die Steuererklärung rein. Also dann laufende Arbeitslohn, hat er schön übernommen. Und er hat dann einfach gesagt, okay, diese Abfindung teile ich durch fünf und dann nehme ich da ein Fünftel rein und dann ist alles gut. Also das hört man öfters im Seminar, die Fünftelungsregelung oder bei Mandanten ganz häufig. Und dann kam der Steuerer Bescheid. Und erstmal schön für den Steuerpflichtige oder Steuerzahler, Finanzamt ist seiner Erklärung abgefolgt. Und dann, sprich, vier Fünftel der Abfindung sind erstmal nicht besteuert worden. Und dann hat das Finanzamt das gemerkt. Und zwar deutlich nach Bestandskraft des Steuerbescheids. Sie, klar, uns hören ja vermutlich Steuerprofis zu. Sie wissen alle, nach Ablauf von einem Monat ist der Steuerbescheid bestandskräftig, sei denn er schon davor bei der Nachprüfung oder vorläufig. War nicht der Fall. Also vorläufig nicht bis zu dieses Punktes. Und dann hat das Finanzamt gesagt, okay, wir schicken neue Steuerbescheid. Und hat erstmal fachlich natürlich richtig die Abfindung in voller Höhe angesetzt und den ermäßigten Steuersatz gewährt. Steuerpflichtige sagt natürlich, der Fall war bestandskräftig. Und Sebastian, jetzt oute ich mich leider wieder mal. Ich hätte jetzt auch erst mal gedacht, bestandskräftig. Gucke mal mit die Änderungsvorschriften. Und ich bin ja ein Fan von der Änderungsvorschrift und der Abgabeordnung. Und da würde mir jetzt einfallen, neue Tatsache, in dem Fall steuererhöhend, da kann man ja ganz gut ändern als Finanzamt. Aber hätte ich gesagt, nee, das ist keine neue Tatsache. Leute, ihr habt doch die Steuerbescheinigung, also die Jahressteuerbescheinigung. Ja. Und das Finanzamt hat aber gleich gesagt, wir gehen auf den Paragraph 175b Absatz 1 AO raus. Und der 175, ich habe jetzt leider in der Kanzlei den Text vergessen, weil ich es jetzt gerade schon hochhole. Da geht's dass übermittelte Daten, wenn die nicht oder unzutreffend in der Steuerveranlagung angesetzt werden, dass man dann ändern kann. Und tatsächlich hat das Finanzgericht in Münster gesagt, genau, der Fall ist hier eingetreten. Also mir denke immer, ein Ärgerchen bei der Übermittlung oder ein Fehler oder sonst irgendwas. Nee, die Regelung ist verhältnismäßig brutal. Man sagt einfach,
also ich kann's einfach mal vorlesen. Ich habe es gerade hergeholt. Ein Steuerbescheid ist aufzuheben oder zu ändern, soweit von der mitteilungspflichtigen Stelle an die Finanzbehörden übermittelte Daten im Sinne des § 93c der Abgabenordnung bei der Steuerfestsetzung nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt wurden. Gelten Daten, die von mitteilungspflichtigen Stellen nach Maßgabe 93 an die Finanzbehörden übermittelt wurden, nach § 150 als Angaben des Steuerbescheids ist der Steuerbescheid aufzuheben oder zu ändern, soweit diese Daten zu Ungunsten des Steuerpflichtigen unrichtig sind. Und dann ist eine Einwilligung des Steuerpflichtigen in die Übermittlung von Daten im Sinne des 93c an die Finanzbehörden Voraussetzung für die steuerliche Berücksichtigung der Daten. So ist ein Steuerbescheid aufzuheben oder zu ändern, soweit die Einwilligung nicht vorliegt.
Genau.
Und daher ist es eine recht weitgehende Vorschrift.
Genau. Das war eigentlich der Grund, warum ich es reingenommen habe. Weil die Information an alle, die in der Steuerberatung tätig sind, das ist eine extrem weitgehende Vorschrift. Das Finanzgericht Münster hat die Klage des Steuerzahlers abgewiesen und hat gesagt, nee, die Voraussetzungen sind erfüllt und hat es auch schön abgeprüft. Er hat gesagt, ja klar, die Daten sind da, ist elektronisch übermittelt. Es ist nicht berücksichtigt, sind übermittelt Daten, wenn sie nicht ausgewertet oder verarbeitet werden und damit nicht Eingang in die Steuerfestsetzung gefunden habe. Nicht zutreffend berücksichtigt sind übermittelte Daten, wenn die Auswertung oder Verarbeitung fehlerhaft erfolgt. Und da sagt das Finanzgericht Münster, das spielt doch keine Rolle, ob ein Rechtsirrtum dahinter steht. Das ist eigentlich das Interessante, ne? Er sagt, das spielt keine Rolle, ob man da, klar, neue offenbare Unrichtigkeit und so weiter. Nee, es spielt einfach keine Rolle. Es geht auch nicht um eine Verschulde. Es geht einfach darum, ich kann korrigieren. Ja. Und bezieht sich dabei auf ein Urteil vom BFH aus dem 20.02.2024. Und der Fall war ähnlich. Da hat jemand süßerweise gesagt, okay, da ist eine Abfindung von 9.000 Euro bescheinigt in der Lohnsteuerbescheinigung. Ober steht 33.000 Arbeitslohn drin. Ich ziehe ober von den 33.000 die 9.000 ab und trage nur die 24.000 als laufender Arbeitslohn ein plus die 9.000 Abfindung. Alles ist gut. Das Problem war halt, die 33 waren richtig und die 9.000 waren richtig. Und auch da hat das Finanzamt das dann bemerkt und hat geändert. Und BFH sagt, also das ist tatsächlich zutreffend. Es gibt da schon Kritik in der Literatur, weil sie sagt, das hebelt im Grunde genommen die anderen Änderungsvorschriften auch in der Praxis aus. Das ist tatsächlich sicher ein Argument. Es gibt auch einen zeitlichen langen Anwendungsbereich. Aber jedenfalls, das ist eine, ich wollte das einfach mal erklären, Sebastian.
Ja. Also man muss sich das einfach überlegen, es geht um Datensätze und die sind eben im Paragraph 93c der Abgabenordnung definiert, die ein Dritter an die Finanzverwaltung für den Steuerbürger übersenden muss. Und in diesem 93c Absatz 3 gibt es eben eine eigene Korrekturvorschrift für den Datensatz und das ist der Absatz 3. Dann steht eben drin, stellt die mitteilungspflichtige Stelle bis zum Ablauf des 7. auf dem Besteuerungszeitpunkt oder Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahr fest, dass die Daten unzutreffend waren oder der Datensatz unzutreffend übermittelt wurde, so hat er das zu korrigieren. Und zwar unabhängig davon, warum erstmal. Es steht da noch weiter drin, man muss gucken, ob es in den Einzelsteuergesetzen nicht Verhinderungsvorschriften gibt. Im Lohnsteuerabzug hätten wir da den Paragraph 41c Einkommensteuergesetz, an den wir denken müssen und den wir beachten müssen. Aber meinem Grunde nach habe ich 7 Jahre Zeit, dass Daten neu übermittelt werden. Und wenn die übermittelt werden, dann kann die Finanzverwaltung entsprechend nach 175b Abgabenordnung das zu Ungunsten vor allen Dingen des Steuerbürgers komplett korrigieren und kann hier entsprechende Konsequenzen ziehen.
Und warum wir es aufgenommen haben, Sebastian, war natürlich diese spannende Regelung zum 93c. Erstens können wir nochmal ganz kurz drüber reden. Und dieser 41c Einkommensteuergesetz, eben den Lohnsteuerabzug, weil das in der Praxis immer wieder auch für Verwirrung sorgt. Aber jedenfalls spannend, also elektronisch übermittelte Daten können zu einer späteren Änderung des Steuerbescheids führen. Ganz wichtige Information, die in der Praxis auch eine Rolle spielt. Dran denke, zu den 93c, Sebastian, gehöre auch übermittelte Beiträge, zum Beispiel Krankenversicherungsbeiträge, meine ich, gehöre da rein. Und da haben wir jetzt auch tatsächlich bei uns richtig spannend, da geht es immer um Versorgungsbezüge, also Versorgungsbezüge im sozialversicherungsrechtlichen Sinn, das sind also Betriebsrente, also aus Direktzusage, Unterstützungskasse, aber auch betriebliche Altersvorsorge über Pensionskasse, Pensionsfonds und Direktversicherungen. Und da tun sie die Versicherungen, da ist die SV-Rechtslage, bisschen kompliziert. Da geht es immer um die Frage, wer muss Beiträge zur Kranke- und Pflegeversicherung abführen. Und da streiten wir jetzt also tatsächlich auch mit einer Versicherung rum, die hat bescheinigt gar nichts und wir wissen überhaupt nicht, ob überhaupt was einbehalten wurde. Wir vermuten mal. Und auch das wäre so ein Fall vom tatsächlich von diesem Paragraph 175b. Dass man da erst mal über den 93c erzwingt, dass die Bescheinigung wenn sie falsch war, korrigiert.
Ja, korrigiert, also,
geht man an den Arbeitgeber, an die Krankenkasse, an die Versicherung. Und dann hat man über den Veranlagungsbereich eben eine Möglichkeit, über diesen 175b
das wird richtig zu ändern.
Ja. Aber Vorsicht, das kann natürlich auch für den Steuerzahler in den zwei Fälle eine böse Überraschung sein, ne? Dass halt die Bestandskraft durchbrochen wird.
Ja, und bei uns muss man halt in der Lohnsteuer immer dran denken, wir haben einen kürzeren Zeitraum, diese 7 Jahre, die haben wir eigentlich nur in den Bereichen, wo es eben um Mitteilung von Beträgen geht, die aber keinen Einfluss auf die Lohnsteuer haben, weil ansonsten haben wir eben den Paragraph 41c Absatz 3 Satz 4 zu beachten, eine Minderung der Einzelbehalte zu übernehmenden Lohnsteuer. Ist nach Übermittlung der Ausschreibung der Lohnsteuer nur dann zulässig, wenn sich der Arbeitnehmer ohne vertraglichen Anspruch gegen den Willen des Arbeitgebers Beträge verschafft für die Lohnsteuer einbehalten.
41c ist das gebe ich dir recht, total wichtig. Sebastian, fällt ein Beispiel auf für den 93C, ist zum Beispiel tatsächlich, dass man, wenn man ein Lohnmandat übernimmt, unterjährig.
Mhm.
Und du kannst es nicht einspielen.
Ja.
Da tun sich die Programme schwer, ne? Im Wechsel von Datev zu Edison oder Agenda oder Lohn und Gehalt. Also, das ist schwierig. Das klappt tatsächlich schwierig. So, und wenn du da jetzt die Vorwerte, wenn jemand zum 1.7. das Mandat übernimmt oder wechselt, aber das Arbeitsfeld besteht weiter, da ist es zum Beispiel entscheidend, dass man auch die Beitragszuschüsse übernimmt. Entweder man erzeugt eine Jahreslohnsteuerbescheinigung zum Wechsel, das ist die eine Variante, das darf man ja machen, also das akzeptiert ihr, aber wenn man es übernimmt und sagt, okay, dann gibt es da schon mal fehlerhafte Eintragungen. Oder wir haben jetzt den Fall erlebt, dass man eine Lohnabrechnung langjährig korrigieren musste, da muss man nämlich Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung nachbezahlen, das kann ein Lohnprogramm nicht richtig und dann behält es Arbeitnehmeranteile irgendwie ein, aber ist einfach dann falsch bescheinigt, weil man muss es dann irgendwie ausgleichen und so weiter. Und
das sind die Klassefälle
vom 93C, wo du feststellst, also eine Jahreslohnsteuerbescheinigung, das hat das Programm automatisch übermittelt in dem Fall, ist eben unzutreffend und da bitte dran denke, auch an die Praktiker, wenn man da feststellt, das stimmt die Zeile, weiß ich das 18 oder 22 nicht, also aber es nicht falsch gemacht, sondern es ist einfach nur falsch bescheinigt. Ich glaube, das kann man am besten erklären. Dann ist er 93C und wie man es praktisch macht, weiß ich nicht. Da bin ich gescheitert in dem Fall. Das liegt sich vielleicht auch an meiner Blödheit. Aber da wäre schon wünschenswert, dass vielleicht die Programmierung auch dran denkt, es muss halt vorne der bisschen doofe Steuerberater oder Steuerpflichtige hinbekomme.
Ja, also es ist
das die schade eigentlich, Sebastian. Ne? Das wäre
du hast halt diese Thematik mittlerweile, dass alles sehr stark auf programmgesteuerte Funktionalität da ist. Solange es aus dem Lohnabrechnungsprogramm raus sich korrigieren und machen lässt, ist immer super. In dem Moment, und das kommt halt leider immer wieder vor, wo man sagt, das Lohnabrechnungsprogramm kriegt das nicht hin, ich muss korrigieren und will dann übers Elster-Portal gehen. Das ist genauso, wenn ich die Sozialversicherung dann übers SV-Portal und nicht übers Programm machen muss. Manchmal klappt's, öfters klappt's halt nicht, weil dann irgendwie noch irgendeine komische Nummer dieses Programm im Hintergrund erzeugt hat, auf die man dann keinen Zugriff hat. Ich denke da an deine Konsensmitteilungsidentifikationsnummer und sowas, dass sowas plötzlich verlangt wird und man nicht rausbekommen kann, wie ist diese Nummer von der ursprünglichen Bescheinigung, die brauche ich aber, um eine Korrekturbescheinigung abzusetzen. Da sind Barrieren reingekommen in den letzten Jahren, die manchmal große Hürden darstellt.
Also ich bin mir nicht sicher, Sebastian. Dann muss irgendeiner von deinen Kollegen gewesen sein. Den habe ich dann mal kontaktiert und hat sich wirklich sehr bemüht. Also dann nochmal Kompliment an den Kollegen. Letztendlich ist es dann doch gescheitert. Also ich weiß nicht, was der von mir später gedacht hat. aber das wäre vielleicht... Also wir brauchen natürlich eine Lösung, Sebastian, in diesem maschinellen Verfahren, um tatsächlich solche Sachen elektronisch zu melden. Ihr braucht es elektronisch, wir müssen es hinbekommen.
Ja.
Und das wird halt immer so sein. Ne? Sebastian, und dann haben wir, also jetzt wissen wir, okay, wenn die Zeile was falsch ausgefüllt ist oder die KV-Beiträge. Mhm. Und jetzt kommen wir zu diesem Paragraph 41c. Und der ist... Ich lese ihn mal vor. Der regelt also das Lohnsteuerrecht und der spielt in der Praxis wahnsinnig eine große Rolle.
Ja.
Da steht drin, der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der jeweils nächstfolgende Lohnabzahlung bisher erhobene Lohnsteuer zu erstatten oder noch nicht erhaltene erhobene Lohnsteuer nachträglich einzubehalten. Super. Also das machen wir in der Praxis ständig. Irgendwie, das stellt fest, mischt, der März war falsch, mach schon eine Korrektur. Und das gilt, wenn ihm elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale zum Abruf zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel Steuerklasseänderung oder ihm der Arbeitnehmer eine Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug mit Einladung vorlegt. Oder zweite Variante, wenn der Arbeitgeber kennt, dass die Lohnsteuer bisher nicht vorschriftlich einbehalten hat. Dies gilt auch bei rückwirkender Gesetzesänderung, außer Liebling, man hat übersehen, dass es Dienstwagen gibt oder ein teurer Dienstwagen oder billiger Dienstwagen. Ja. Also da haben wir kein Problem.
Oder wir hatten das ja auch schon relativ oft, wenn der Grundfreibetrag erst im März oder April angehoben worden ist mit Rückwirkung ab Januar, dann mussten die Arbeitgeber korrigieren. für das laufende Jahr, weil eben der Grundfreibetrag im Januar erstmal falsch war.
So, und jetzt kommt eine erstaunliche Sperre. Ich erinnere mich immer an die Kirchentüre. Wenn der Gottesdienst beginnt, dann wird halt die Türe ist schon einfach zu, ne? Und es ist nach Ablauf des Kalenderjahres oder wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahres endet, nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist entscheidend die Änderung des Lohnsteuerabzugs. Also der Lohnsteuerabzug war falsch und ich will ihn ändern, nur zulässig bis zum, ich übersetze es mal badisch, 28.02. des Folgejahres. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben, ja. Oder? Wenn ich jetzt feststelle, 25 lief schief und ich stelle fest, ihr habt gerade nur was falsch bescheinigt, das ist kein steuerfreier Fahrtkostenzuschuss, sondern irgendwas anderes, dann kann ich nach 93c sagen, okay, ich korrigiere es. Aber wenn ich feststelle, so ein Käse, ich habe den Dienstwagen im Oktober, November, Dezember 25 vergessen, kann ich den Lohnsteuerabzug nicht mehr ändern.
Nein. Das siehst du korrekt.
Ist auch kein 93C. Das heißt für Sie tatsächlich, es ist vorbei. Es ist vorbei.
Und die richtige Lösung wäre dann ja tatsächlich, ich mache die sogenannte haftungsbefreiende Anzeige nach § 41c Einkommensteuergesetz. Eigentlich elektronisch, auch wenn es noch kein richtiges Verfahren dazu gibt. Also ins Elster-Programm reingehen, sonstige Mitteilungen, liebes Finanzamt, ich bin Arbeitgeber, ich habe beim Arbeitnehmer XY den Firmenwagen vergessen. Es geht um Bruttoarbeitslohn 500 Euro, der hier höher zu setzen ist und danach versteuert werden muss. Bitte mach mal.
Und ich habe es, glaube ich, schon oft darauf hingewiesen und ich glaube, viele nervig auch. Klassisch sind auch zum Beispiel Lohnnachzahlungen. Einfach dran denken, Mitarbeiter kommt und sagt, Leute, ihr habt übersehen, ich habe seit November 25 hätte ich mehr Geld kriegen sollen. Und meine, diese verpennte Mitarbeiter gibt es tatsächlich. Also durchaus sympathisch. Du sagst schon, klar, vollkommen richtig. Da gab es eine Lohnerhöhung von 300 Euro. Und die haben wir vergessen. Denken Sie dran, es ist SV-rechtlich, durchs Entstehungsprinzip, muss ich ins Vorjahr einsteigen. Definitiv. Ich muss die SV-Beiträge für November, Dezember aus 300 Euro abführen. Denken Sie dran, Verrechnungssperre. 28G SGB IV. Ich kann natürlich die Arbeitnehmeranteile nicht mehr nacherheben. Aber Sebastian, Zufluss ist im Jahr 2026. Ich versteuere das Ganze im Jahr 2026. Ich ändere nicht den Lohnsteuerabzug aus dem Vorjahr.
Genau.
Und wenn ich feststelle, ich habe im Lohn Vorjahr Steuerklasse 1 abgerechnet, weil ich es, also mir ist mal passiert, schon lange her, und ich schäme mich heute noch dafür. Da habe ich nämlich Programm eingetragen, manuell. Ich trage die Steuerklasse 1 ein und habe dann vergessen zu sagen, innerhalb von 3-4 Wochen, ich nehme das Kreuz raus und hole mir die L-Stammdate ab. Und das kommt daher die Steuerklasse 5 oder sonst irgendwas. Denken Sie dran, der Lohnsteuerabzug im Vorjahr war falsch, aber Sie können die nicht mehr korrigieren.
Ja, das ist nicht möglich.
Ja, und das ist diese spannende Regelung der 41c. Man versteht ihn ehrlich gesagt nicht ganz in Zeiten der elektronischen Mitteilung, aber er ist einfach da. Und der 93c, der ja spannend ist, die beide schließen sich praktisch insoweit tatsächlich aus.
Ja, wobei, also ganz verständnislos bin ich dafür nicht, weil ich einfach denke, das Verfahren will man halt irgendwann abschließen und sagen, das muss vom Arbeitgeber dann auch mal weg und in die Einkommensteuerveranlagung rüberwechseln. Sonst hättest du ja wirklich bis in alle Ewigkeit, also diese 7 Jahre lang noch diesen Rücklauf. Das kann man nicht wollen im Moment. Also das wäre einfach überschießend. Vor allen Dingen, das würde ja auch die Arbeitgeber wirklich nochmal extrem belasten.
Das Problem ist, Sebastian, da gibt's in fast alle Lohnprogramme ein Kreuz. Und das Kreuz lautet, auch in der Lohnsteuer das Entstehungsprinzip anwenden.
Ja, von der Sozial, ja.
Und sind wir, ja, die Sozialversicherung, der braucht, die Sozialversicherung läuft immer richtig, Sebastian.
Genau, ja,
die Sozialversicherung, die hat nur Schwierigkeiten mit diesem 28G, dass man das eben nur den letzten 3 Monaten nachfordern kann, den Arbeitnehmeranteil. Nun sind wir ehrlich, in der Praxis, also erstens habe ich mir beim Vortrag vom Arbeitsrechtler da auch schon Prügel geholt, die gesagt haben, Herr Spanger, Ihre Auslegung ist da falsch. Das gehört eben tatsächlich auch ins Arbeitsrecht rein. Aber, die Sozialversicherung macht schon richtig. Aber dieses Kreuz, das machen die Programmanbieter halt rein, weil sie sich über die viele Anfrage aufregen, weil die Leute sagen, ich will es vorher ändern. Aber bitte machen Sie es nicht. Wirklich. Es gibt keinen Fall dazu.
Also
es ist doch ehrlich. Es aber ist doch einfacher.
Ja.
Es gibt keine Ärger. Die Finanzverwaltung ist in vielen Fällen furchtbares Notenstab in dem nicht. Wenn Sie schreiben, shit happens, mir ist ein Fehler passiert. Leute, ich melde euch. Es passiert Ihnen nichts. Sie kommen, Sebastian, da bin ich überzeugt, auf keine schwarze Liste. Du kriegst keinen
Vorsicht.
Du musst mal jeden Cent nachrechnen. Ich meine,
ist ja gar nicht
machbar. Nach gesundem Menschenverstand eher, dass jemand sagt, das ist super, dass er sich meldet.
Genau, das, lieber andersrum. Es ist doch, also das ist ja das Ziel der Lohnsteuerzeit, da richtig zu machen. Und wenn jemandem auffällt, da ist ein Fehler passiert und er stellt richtig, wird das sicher niemals negativ ausgelegt werden.
Und für die Beratung mache, man macht halt die haftungsbefreite Anzeige, sagt aber am Arbeitgeber, okay, also wir haben es verdummbastelt, ist okay. Jetzt löst es natürlich bei der Einkommenssteuer eine Nachzahlung aus und dafür die Beratungspraxis da vorher einen Weg finde, wie man dem Mitarbeiter sagt, also wenn die Nachzahlung kommt, das ist unsere Schuld. Juristisch sind zwar Sie die der Steuerschuld, aber wir finden einen Ausgleich, aber machen Sie vorher eine Regelung, weil das ist dann blöd, wenn dann kommt, wir müssen jetzt so und so viel nachzahlen, weil das wirklich so und das sind ja auch persönliche Verhältnisse, hohe
Einkünfte,
Verpachtung oder niedrige. Sagen Sie einfach, komm, also man hätte dir 400 Euro Lohnsteuer einbehalten müssen, jetzt kriegst du Nettozusage mit 400 Euro, die machen wir die Lohnabrechnung, die nächste Reihe, Netto-Brutto-Hochrechnung und dann ist gut. Nicht sagen, wenn der Steuerbescheid kommt, dann übernehmen wir das. Einfach dran denken, ist wieder ein geldwerter Vorteil. Das ist ja eine Lohnzahlung, SV-pflichtig, lohnsteuerpflichtig und schwierig ist, wenn man das laufen lässt und dem Arbeitgebermandat nicht sagt, Vorsicht, da gibt's natürlich noch Ärger, wenn der Steuerbescheid kommt. Regelt es ist gleich. Sage es dem Lohnabrechner, dass der sagt, komm, wir zahlen 4 Euro hochgerechnet aus und dann soll das gut sein. Das ist rein praktische Erfahrung, weil das ist doch immer das Gleiche. Erst passiert der Fehler und dann löst es einen Rattenschwanz von neuem Ärger aus. Und das will natürlich keiner haben.
Ne, aber ich glaube, da haben wir doch den verfahrensrechtlichen Teil ganz gut mal hinbekommen. Gehen wir mal ein bisschen zur Außenprüfung über.
Ja, genau.
Also, bei der Lohnsteuer ist es ja so, Sie kennen das wahrscheinlich, Sie haben ja auf der einen Seite immer die Rentenversicherungsprüfung, die regelmäßig alle 3-4 Jahre bei Ihnen vorbeischaut und mal guckt und über die Lohnkonten drüber schaut. Die Lohnsteueraußenprüfung, wenn sie sich denn ankündigt, da gibt es zwei Wege. Eigentlich gibt es die Lohnsteuernachschau. Es soll jetzt im Jahressteuergesetz 2026 auch so ausgebaut werden, dass man auch im Rahmen der Lohnsteuernachschau digital prüfen kann. Kommt bei uns in der Lohnsteuer, denke ich, eher selten vor, weil Nachschau heißt ja, ich will kurz mal vorbeikommen und gucken, ob das überhaupt so ist. Das wäre unangekündigt normalerweise, ist im Lohn immer schwierig, weil oftmals ist es ja so, die Lohnbuchhaltung läuft vom Steuerberater, die Unterlagen stehen in der Firma, dann fährt der Prüfer nur hin zwischen beiden Orten hin und her und muss sich dann entsprechend einen Überblick verschaffen. Deshalb ist der Normalfall Lohnsteueraußenprüfung. Das heißt, es kommt im Vorfeld eine sogenannte Prüfungsanordnung, 193 Abgabenordnung, die wird zugesandt. Da steht eben drin, hier in 4 Wochen kommt ein Lohnsteueraußenprüfer, der möchte die Lohnbuchhaltung angucken. Er schreibt meistens auch rein, er will auch die Finanzbuchhaltung sehen, weil er die Aufwandskonten sehen will. Da hat er auch einen Anspruch drauf, weil das immer wieder zu Konflikten führt. Warum muss er die Finanzbuchhaltung sehen? Ja, weil er sehen muss, die Konten, wo Aufwände drüber gebucht worden sind, welche Geschenke gibt es in dem Betrieb, welche Veranstaltungen gab es, waren das vielleicht Geschenke, die an den Arbeitnehmer gegangen sind, war das eine Betriebsveranstaltung, wo Arbeitnehmer dabei waren, was dann lohnsteuerlich zu würdigen ist. Das kriegt man als Aufforderung, dann richtet man die Unterlagen idealerweise her, spricht mit dem Prüfer über den Prüfungsort. Andreas, wir haben vorher schon gesprochen, der Prüfungsort wäre üblicherweise eigentlich in der Firma beim Arbeitgeber. Daraus wird in der Lohnsteueraußenprüfung oftmals entweder man prüft beim Steuerberater, weil dort eben die Unterlagen dann konzentriert sind und vielleicht auch die Lohnbuchhaltung dort läuft, dann sitzt dort der Lohnbuchhalter, mit dem möchte der Prüfer sprechen. Oder aber auch in vielen Fällen mittlerweile, der Prüfer sitzt an Amtsstelle, das heißt, er prüft vom Finanzamt, vielleicht auch vom Homeoffice aus und man kommuniziert digital mit dem Lohnsteuerprüfer. Das wäre so mal Prüfungsbeginn.
schön, einfach mal diesen Ablauf zu sehen. Also eine Prüfung, bei uns ist das in der Praxis so, dass sich der Prüfer dann meldet und also die meisten stimmen tatsächlich den Termin ab. Manche sind ein bisschen, wie soll ich sagen, entscheidungsstark und sage, ich komme in 2 Wochen zu Ihnen. Und da auch als Hinweis, normalerweise ermöglichen wir das natürlich selbstverständlich, aber wenn man im Urlaub ist, dann muss man tatsächlich auch akzeptieren, dass man mal als Steuerpflichtiger sagt, wir hätten es gerne eine Woche später oder früher. So, und dann kriegst du Prüfungsanordnungen, die einfach da mal reinschaue. Und eben, da muss man sagen, die Abgabeordnung sagt, die Außerprüfung, ist der Umfang tatsächlich zulässigerweise sehr weit. Und ich denke mal, Ascha, das macht vom Prinzip her auch Sinn. Du hast schon gesagt, das, was die Sozialversicherung zurzeit noch selten macht, der Lohnsteueraußerprüfer oder die Lohnsteueraußerprüferin schaut sich halt auch logischerweise die Buchhaltung an. Und das ist immer unser Thema, Sebastian, von uns beide, auch in Seminare. Leute, der Buchhalter muss ein bisschen Lohnsteuerrecht kennen und der Lohnabrechner muss ein bisschen Buchhaltung können oder Umsatzsteuer vor allem. Und das ist ja klar, ich glaube, kein Lohnsteuerprüfer rechnet nach, ob die Lohnsteuer bei 3.827,56 bei Steuerklasse 3 stimmt. Das ist nicht mehr das Entscheidende, wenn geprüft wird, um das auch mal klar zu sagen. Da guckt sich schon an, welche Lohnarten werden verwendet. Ist immer nur Festlohn oder gibt es tatsächlich mal auch Hinweise, dass Sachzuwendungen in der Lohnabrechnung erfasst werden? Sind Dienstwagen erfasst? Geldwertevorteile, was man hat, die Betriebsveranstaltungen? Also das ist schon okay. Warum ich es drauf genommen habe, Sebastian, ist tatsächlich, hast du jetzt so hübsch angesprochen. Und in der vom Prinzip her geht die Abgabeordnung derzeit noch aus, dass die Prüfung beim Steuerpflichtigen, also beim Unternehmen stattfindet. Und spätestens seit Corona ist die Erfahrung eine andere. Also ich muss einschränkend sagen, mich wundert das manchmal ein bisschen. Ich war Betriebsprüfer. Und ich würde sagen, meine schönsten Mehrergebnisse habe ich häufig dadurch erzielt, dass ich beim Steuerpflichtigen entweder vor Ort war oder zumindest sie mal besucht habe. Und das war immer interessant. Ich habe dann gesehen, wie ist der Betrieb organisiert, wo liegt welcher Krempel rum, ist gut organisiert, wie sieht das Büro aus. Und manchmal hattest du dann schon das Gefühl, oha, da könnte vielleicht was im Arge sein. Es ist tatsächlich so, Sebastian, leider, auf diese persönliche Kontaktaufnahme wird häufig verzichtet. Also ich würde mal sagen, die meisten sind tatsächlich an Amtswege oder ich sage ein großer Prozentsatz, der aus mindestens 2 Zahlen besteht, findet über das häusliche Arbeitszimmer statt, von der Prüferin. Ich bedauere es. Ich finde, es war auch für der Steuerpflichtige, für der Steuerzahler interessant, das Gegenstück kennenzulernen, weil manchmal auch rauskam, das ist kein Monster. Das sind keine Monster, das sind ganz normale Menschen. Und der zweite Punkt, Sebastian, um den es geht, was ist mit der Unterlage? Und zwar, ich kann dir den Fall sagen, wir bestehen auf dem persönlichen Kontakt, wir wollen die Prüfer sehen, definitiv. Die müssen nicht bei uns prüfen, soweit, das sehen wir schon ein, wir verstehen es auch. Aber wir wollen uns mal sehen, und zwar gleich am Anfang. So, und
macht das Sinn?
Das macht Sinn, und da wir Betriebsprüfer waren, sind wir Prüfer und Prüferinnen grundsätzlich mal positiv und kommen wir entgegen. Die sind einfach notwendig. Aber Sebastian, jetzt ist die Frage, neulich komme ich zu einer Kollegin in einer Kanzlei, da ging es um eine Lohnsteuerfrage, und dann steht da einer am Kopierer oder am Scanner und scannt sich die Seele aus dem Leib. Sag ich zum Betriebsinhaber, zum Steuerberater, was muss der machen? Sagt er, ja, da haben wir jetzt eine Anforderung bekommen. Da will jemand, der Prüfer will unheimlich viele Arbeitsverträge haben, die tatsächlich in dem Unternehmen, ich verweise aufs Arbeitsrecht, im Original da sind, in Schriftform, die sind da.
Ja.
Und die will er alle jetzt gescannt haben, und jetzt sitzt unser Auszubildender bereits am 2. Tag am Scanner und scannt die ein. Und dann sage ich zum Kollege, sorry, das würde ich jetzt nicht akzeptieren.
Ja. Würde ich auch so sehen.
Und lustigerweise, ich erzähle jetzt einfach, und ich wirklich bitte an die Außenprüfer.
Ja.
nicht ärgern. Ich will nicht ärgern. Ich habe gesagt, ich hätte einfach gesagt, wisst ihr was, ich bringe die Unterlage ans Finanzamt.
Ja.
Ich fahre die einfach mal hin und lege die dort ab. Dann haben sie die Ordner bitte quittieren lassen, weil da haben wir inzwischen auch tatsächlich in zwei Fällen sind Unterlagen verschwunden. Keine böse Absicht, die sind einfach weg. Ne? Im einen Fall dramatischerweise ein Kassebuch. Wirklich volles Verständnis, Sebastian, das gibt's. Ja, bei uns in der Kanzlei denkst du auch, scheiße, wo sind die Unterlagen? Wir wollen das einfach jetzt nicht. Das ist nichts Böses. Aber Sebastian, jedenfalls, das war ein Punkt. Ich finde, wenn Papierunterlagen da sind, ich habe es an der Abgabeordnung nachgelesen, dann
du musst,
sind die tatsächlich als Papierunterlage notfalls abzuholen, weil Andrea sagt, ich würde sie da mal hinbringen. Andrea, da war man hardcore. Ich hätte gesagt, nee, komm, jetzt das bringen wir zum Finanzamt. Dort hat mir jemand einfach einen Scanner gesetzt. Und das wollte ich einfach mal erwähnen. Und da bin ich dann tatsächlich auch gegen die Finanzverwaltung. Das macht uns brutal viel Mühe. Ne?
Da, aber du hast ja richtig gesagt, also es ist ja so, wir haben ja das GOBD-Schreiben, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung und zum Datenzugriff. Und dort heißt es ja, die Daten, die digital vorhanden sind, die sind digital zur Verfügung zu stellen. Und die, die in Papier sind, die stelle ich halt in Papier bis auf Weiteres zur Verfügung. Spannend wird es, denke ich, in der Lohnabrechnung in einer nicht allzu fernen Zukunft, wenn natürlich EU-BP und die Digitalisierung der Unterlagen für die Sozialversicherungszwecke mal Einzug halten, wenn wir mal wissen, wie es geht dort, dann wird es natürlich entsprechend für die Lohnsteuer-Außenprüfung durchschlagen, weil wenn ich es für die Sozialversicherung digital vorhalte, muss ich es natürlich entsprechend auf dem Lohnsteuerprüfer. Aber extra digitalisieren ist ja falsch. Und ich meine, wir haben uns ja schon oft genug ausgetauscht. Digitalisieren richtig hieß ja sogar, du musst nach dem Vier-Augen-Prinzip und revisionssicher digitalisieren. Und das, so wie du es gerade beschrieben hast, ist ja gerade nicht erfolgt. Also das bringt dir dem Prüfer auch keinen Mehrwert.
Vor allem, das sind, die Arbeitsverträge, der Sebastian, die hat der Auszubildende ab, ist gescannt, wirklich sinnfrei. Also, wenn du arme Kerle gesehen hast,
und jetzt so, dann musst du auf der anderen Seite noch überlegen. Auch das Einscannen der Bescheid, also, was ich gerade schade finde, ist, auch das Einscannen, das nutzt ja Datenvolumen und irgendwann ist ja das Datenvolumen aufgebraucht. Du kannst das Ding ja vielleicht noch nicht mal per E-Mail ans Finanzamt schicken, weil das 15 Megabyte ist, glaube ich, die Beschränkung. Vielmehr kannst du ja höchstens nutzt irgendein Cloud-System zur Übertragung, das die Finanzverwaltung zulässt. Also schon spannend.
Ja, Sebastian, um es mal klar zu sagen, wenn Dokumente als PDF oder als elektronische Dokumente da sind, dann finde ich kurz auch als Steuerberater zur Moral, zum Prüfer zu sagen, ich schicke Ihnen die Unterlage zu. Also bei uns ist es häufig so, dass wir auch wirklich schon viel raussuchen, sage, wenn ich schon das mal vorbereitet oder da ist ein USB-Stick, da sind die ganzen Verträge drin, da sind Besonderheiten drin. Also ich will, das hat keinen Sinn, eine Prüferin und einem Prüfer das Leben schwer zu machen. Das ist
eindeutig. Also das ist ja
erstens unkundig
werden. Ich will da auch ein bisschen Werbung machen, weil ich sehe eigentlich immer, finde es bei der Lohnsteueraußenprüfung immer vielleicht ein bisschen mehr sogar noch wie bei der normalen Betriebsprüfung. Man sollte das ein bisschen als dieses Partnerschaftliche nehmen und sagen, hey, die Lohnsteueraußenprüfung ist doch eine Art Innenrevision, die mal über meinen Betrieb drüber guckt. Liege ich noch überall richtig? Ja. Ich muss sagen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man in Zukunft in die Richtung, dass es in die Richtung geht, dass man den Lohnsteuerprüfer vielleicht sogar sich mal bestellt als Arbeitgeber und sagt, hey, ich wechsle die Lohnbuchhaltungssoftware gerade. Wir haben neue Lohnbuchhalter als Arbeitgeber eingestellt. Der alte geht jetzt in Ruhestand. Guck doch mal, ob die Prozesse stimmen. Weil es wird, das sieht man ja an vielen Sachen, wenn man an diesen Paragraph 38, 97 EGAU Anwendungsgesetz denkt, da gibt's ja diese Tax Compliance Management System Prüfung und sowas. Es geht doch viel mehr in die Richtung Prozesse zu prüfen und weniger, jetzt jedem Cent hinterher zu rennen. Und das wird die Zukunft sein. Also daher, da wird sich in Zukunft viel verändern. Hoffe ich.
An dem Interesse, an den Arbeitsverträgen gibt es keinen Zweifel. Das ist auch zu verstehen. Das ist wirklich, das war zu verstehen. warum das benötigt wurde. Es ging mir nur um die Frage,
dass einscannen,
was auf Papier da ist. Ja, und da muss ich einfach sagen, Arbeitsrecht schreibt Schriftform vor. Das ist definitiv klar. So.
Ja,
das und ist so. Dann durfte sie auch in Schriftform aufbewahren. Dass 2022 die Sozialversicherung sagt, alles, was dazukommt, muss digitalisiert sein. Das geht in die Richtung, die Sebastian sagt. Dann habe ich sie digital.
Ja.
Also das war der Punkt. Aber, und dann, Sebastian, also das steht auch in Paragraph 200 Abgabeordnung. Der Kollege war dann ganz überrascht. Und dann kam der Satz, wir machen es halt dann doch schon, sind wir auf dem Kieger vom Prüfer, von der Prüferin. Oder muss ich dann sagen, also erstens sind sie nicht so schlimm, die Finanzverwaltung.
Yeah.
Zum Zweiten, man kann das ja auch liebevoll sagen. Und
ich trete aber vielleicht ist das der Punkt, den du vorher gemeint hast, da wäre vielleicht ein Eröffnungsgespräch, wo man sich persönlich ein bisschen beschnuppert und abtastet und genau solche Fragen klärt, ein guter Weg gewesen. Um dann, vielleicht ist es einfach auch nur ein Kommunikationsmissverständnis gewesen, dass der Prüfer gedacht hat, Aber so soll ja die Außenprüfung nicht sein. Also ich sehe es tatsächlich so, es soll ja kein Gegeneinander, sondern eher dieses Partnerschaftliche sein. Es geht doch nicht, ist doch für beide Seiten nicht so, dass das von oben herab gut läuft. Das gibt immer nur Ärger.
Sebastian, was machst du jetzt als jemand, der mit dem Sebastian Podcast macht? Ist immer ganz ehrlich, da hat sich der Prüfer nichts Böses gedacht. Der hat halt eine Liste und sagt, ich kriege die Unterlage gern. Ne, der wird sich, ob das jetzt, ich glaube, das sind nie Provokationen, das ist einfach schlichtweg auch eine Gedankenlosigkeit. Ja. Und ich muss einfach sagen, Leute, da auf beide Seiten sind Menschen. Und manchmal bist du einfach dämlich und denkst nachher bei dir, aber Andreas, also dass der sich jetzt aufgeregt hat, ist ja okay. Also das musst du nächstes Mal anders machen. Ich wollte es einfach mal sagen.
Ja.
Und Sebastian, der zweite Punkt, die Schlussbesprechung. Ich habe wirklich, ich war auch so leidenschaftlich Prüfer, ob er guter war, überlege ich mir immer hinterher, also im Nachhinein. Ich kenne die Belastung von Außendienst, also Mitarbeiter und oder Kolleginnen und Kollegen in der Außenprüfung. Das ist heftig. Du fährst irgendwo hin, du hast Konfliktthemen, du weißt nicht, was dich da erwartet, der Choleriker oder der, wie soll ich sagen, ja. Aber ich bleibe dabei. Es war der Höhepunkt meiner Tätigkeit. Bei der Andrea ging es genauso. Das war die Herausforderung. Daran sind wir gewachsen. Wir hatten dann irgendwann auch wirklich gute, wirklich mit Kunden dann auch. Mhm. Aber ich meine, Schlussbesprechung gehört dazu. Und zwar, dass das man als Prüfer auch in der Lohnsteuerprüfung sagt, das sind meine Feststellungen. Und dann muss man einfach sagen, dann werbe ich für ein freundliches Streitgespräch, wo man dann sagt, nee, also das sehe ich jetzt anders. Und es ist leider so, und es ist vollkommen verständlich, als Prüfer greift man Themen auf. Und wenn man ehrlich ist, Sebastian, weiß man, ich greife es jetzt mal auf, aber könnte auch anders sein. Und ich meine zwar, so ist es, aber wir gucken mal. Und dann sagt die Gegenseite, nee, sehe ich anders.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe in der Zeit auch viel gelernt. Es gab die Gelegenheit zu sagen, Herr Sprenger, schau Sie mal, ich merke das BFH-Urteil da.
Mhm.
Und ich musste zugeben, sage, ja, also ist okay, oder das hieß mir, schau Sie mal, da gibt's noch Schriftwechsel dazu. Schriftwechsel, den ich glauben konnte, also will ich jetzt auch mal sagen, wo man das sagen musste, nee, also okay, da gebe ich jetzt nach. Und es war leider auch manchmal, ist tatsächlich so ein bisschen orientalischer Bereich, wo man sagt, okay, also da müssen wir jetzt nachgeben, aber da wollen wir uns jetzt durchsetzen. Aber ich bin ein Fan davon und ich würde es gerne machen, dass man eine Schlussbesprechung macht. Wir erleben es ganz häufig, dass der Prüfungsbericht kommt, da steht drin, auf eine Schlussbesprechung wurde verzichtet. Und wenn man dann nachfragt, wurde es gar nicht thematisiert. Also ich kann sagen, meine Frau explodiert dann förmlich. Also die geht in die Luft.
Ja,
bei uns in der Kanzlei noch nie erlebt. Zu mir sage ich zum Prüfer, komm, ist doch am Montagmorgen schon vorbei. Das können wir uns, wenn Sie keine Unterlagen mitnehmen.
Kann man es kurz austauschen.
Dann sehen wir uns schon und dann wissen die schon, Sprenger sind harmlos, die beißen nicht. Die wollen es auch ordentlich machen. Und wir wissen, der Prüferin ist...
Will
auch nicht böse, aber wird dann doch jetzt einfach nachschauen. Also die Schlussbesprechung würde mir am Herzen liegen. Und da, Sebastian, würde ich mir wünschen, dass auch die Finanzverwaltung vielleicht die arme Außerprüfer und Außerprüferinnen auch im Lohnsteuerbereich einfach schult. Gesprächsführung, dass das nichts Wunstriges ist, weil da haben wir schon massiv Schwierigkeiten. Mhm. Und auch den Kollegen von der, der Steuerberatung sage, das ist das gute Recht. Man hat einfach
unterschiedliche. Ja, natürlich, genau. Das ist ja so. Wie du ja richtig sagst, auf die Schlussbesprechung wurde verzichtet, ist eigentlich die Willenserklärung. Wenn es keine geben soll, wenn es die Willenserklärung nicht gibt, dann gibt es normal Schlussbesprechung. Eigentlich ist das ja ein Regel-Ausnahme-Verhältnis. Regel, es gibt eine Schlussbesprechung, Ausnahme, ich verzichte als Steuerpflichtiger darauf.
Und auch für die steuerberatende Berufe, man darf tatsächlich sagen, ich hätte gerne eine Besprechung und ich bin in dem Punkt anderer Meinung. Bleiben Sie anständig, keine Grundaggressivität, keine cholerische, sondern einfach sage, ist schon klar, da müssen wir jetzt mal drüber streiten. Und
ja, vor allem, aber manche Dinge sind
genügende Erfahrungen gemacht, wo wir uns also in der Schlussbesprechung echt heftigst gestritten haben, aber wirklich rein fachlich. Und damals war es tatsächlich noch zulässig, dass man essen gehen durfte anschließend. Und dann haben wir festgestellt, wir haben beide Seiten viel gelernt. Und die Leute hatten auch einen guten Eindruck von der Finanzverwaltung. Ne? Und also ich will da Werbung machen dafür. Das habe ich jetzt gemacht.
Für dich. Ja. Und jetzt würde ich noch ganz kurz hinten draufsetzen, nach der Schlussbesprechung endet es in der Lohnsteuer ja nicht mehr damit, dass dann irgendwann der Steuerbescheid vom Innendienst geändert wird, sondern bei uns in der Lohnsteuer ist es ja so, bei der Lohnsteueraußenprüfung macht der Prüfer normalerweise, entweder er ändert die Lohnsteueranmeldung oder es gibt einen Haftungsbescheid, wenn der Arbeitgeber in Haftung genommen wird für Lohnsteuer des Arbeitgebers. Oder wenn wir Pauschalsteuer haben, haben wir ja den Nachforderungsbescheid, weil dann der Arbeitgeber auch der Schuldner der Steuer ist, dann sind wir ja nicht im Haftungsverfahren drin. Ganz extrem sind dann die Fälle, wenn der Prüfer eben sagt, es gibt Prüfungs- oder Kontrollmitteilungen und es wird dann eben doch wieder durch den Innendienst in der Einkommensteuerveranlagung der Steuerbescheid geändert. Und dann wäre das Verfahren abgeschlossen.
Genau. Also man kann dann auch gegen so einen Steuerbescheid, also normalerweise, wenn man einen Prüfungsbericht kriegt, kann man den nehmen, Einwendung erheben. Bei euch geht es ein bisschen schneller mit denen.
Ja, wir sind da ein bisschen schneller im Bescheid, genau.
Aber denken Sie dran, und das muss man auch mal sagen, also gegen die kann man natürlich selbstverständlich Einspruch einlegen. Aber was auch unangenehm, das will ich mal wirklich sagen, unangenehm ist, wenn man sich bei der Schlussbesprechung nicht traut, was zu sagen. Oder sagt, okay, so machen wir es und nachher kommt der Einspruch. Da kriegst du als Prüferin einen dicken Hals.
Das
muss man auch mal sagen. Nee, das ist einfach, also ich finde halt, ich mache Werbung und zwar vom Badische bis in alle Bundesländer. Rede sie
mit dem Schlussbesprechung, einen Knopf drauf machen nach Möglichkeit.
Sie gerne mal sehen, kommen Sie vorbei, empfangen Sie die auch mit einer gewissen Freundlichkeit, weil das ist schon auch hilfreich, wenn man sagt, ah ja, schön, dass Sie da sind. Kaffee darfst du keinen mehr anbieten. aber sagst du, okay, also jetzt müssen wir mal schauen. Bisher haben wir uns, auch das finde ich, vorher so eine kleine Prüfernotiz geschickt, habe mich ein bisschen vorbereitet. Also, und dann muss man auch mal sagen, sie Punkt 1, Punkt 4, Punkt 7, Punkt 8.
Ja, genau.
Ist einfach okay, da machen wir nichts. Wir würden gerne über die Punkte 3, 2, 7 und 9 diskutieren. Ne? Einfach mit einer gewissen Freundlichkeit.
Genau.
Und dann, wenn man dann sich auf was einigt, dann hält man sich auch dran. Und Sebastian, ich denke mal, die Zeiten, wo die Prüfungen bei der Steuerpflichtigen oder bei der Steuerberater stattfinden, wird das sich jetzt erledigen. Ich denke mal, das ist tatsächlich häufig vom Innendienst aus. Aber da auch mal an den Gesetzgeber, dann regelt's, liebe Gesetzgeber, dann regelt's halt mal in der Abgabeordnung. Und liebe Bundestagsabgeordnete, dann nimmt er nicht den Gesetzentwurf vom Bundesfinanzministerium, sondern schaut einfach mal, dass auch Steuerzahlerrechte da drin sind. Weil Ich finde, das BMF ist ja noch erstaunlich, wie soll ich sagen? Also, muss ich sagen, die sind ja erstaunlich manchmal, dass sie sagen, okay, also das müssen auch die Steuerzahler als Schutz kriegen. Aber die Abgabeordnung wird tatsächlich zurzeit deutlich unterhöhlt bezüglich Rechte von Steuerzahlern. Ja. Und da muss ich einfach sagen, Gesetzgeber
kann,
und es betrifft nachher auch die Bundestagsabgeordnete, dann macht es ordentlich, dann ist für beide Seiten klar, was ist geregelt.
Ja, und dann ist die Regelung eindeutig. Ja.
Und das ist ein alter Hut, mit der Prüfung draußen ist doch wohl im Sebastian Loser klar, wie im Andreas Sprenger, auch wenn das alles
ja. ist. Also die Sachen sind halt so, das hatte schon vor Corona angefangen, dass die Prüfung vor Ort weniger wurde. Und Corona hat als Beschleuniger auch gewirkt. Und das wird auch, denke ich, technisch einfach der Weg sein.
Wenn was so ist, dann ist es so.
Und dann muss man es regeln, wie du sagst.
Dann muss man es regeln, ja. Und wie gesagt, ich finde es als manchmal, ja, auch bei Betriebsprüfungen, denke ich, als, naja, zum Glück war es nicht da. Ist okay.
Ja.
Aber bitte auch an den Gesetzgeber oder ans BMF, dann regelt es mal. Und, aber wichtig ist diese Vorabinformation und ich meine, eine persönliche Besprechung kann ja auch dann bei Videokonferenz möglich sein.
Ja, klar, natürlich.
So, Sebastian, jetzt habe ich schon mein Wunschthema rumgepummelt.
Ja, dann lass uns doch ganz kurz. Rentenkommission hat ihre Vorschläge auf 80 Seiten vorgelegt und ich würde sagen, wir machen nur so ein bisschen die wesentlichen Punkte, die so aufgefallen also, sind.
Um bei dem Bild zu bleiben, das ist jetzt echt Eisbecher.
Ja, also ist eine sehr umfassende Reform.
Aber eine von, mit Bitterstoffe.
Ja, also man muss schon sagen, für die Jahrgänge 1965 und jünger vorgesehen ab 2031 eine langsame Anpassung des Renteneintrittsalters über das 67. Lebensjahr hinaus, die Abschaffung der vorzeitigen Möglichkeiten in Rente zu gehen oder die starke Reduktion des Ganzen und eben eigentlich der große Hammer im Bereich der Beitragszahlenden ist eben Minijob und Midijob komplett abzuschaffen.
Also das steht tatsächlich so drin. Also die das kann man downloaden und also es ist tatsächlich gut zu lesen, auch für alle, die interessiert sind.
Schön auch orange hinterlegt, immer die Empfehlungen.
Ja, und ist auch gut begründet. Also das muss man sagen. Ja. Es ist, also weil man nicht an allem rumnörkeln will, also das Ding hat schon Bitterstoffe, ist schon klar. Aber
der ja, und das war,
der
also
tatsächlich,
der ist tatsächlich. Hätte jetzt gesagt, das war also, zu erwarten, oder?
Ja, Sebastian,
also es geht ja nicht anders, weil hat auch die Rente ist in der Schieflage
zu tun, das muss man einfach sagen. Das ist okay. Und wir können sagen, der Minijob ist nach diesem Bericht, Sebastian, ist er auf
erledigt.
Der Abschlussliste.
Ja.
Der ist erledigt, ja. Und also wenn die Politik das so umsetzt, ist der Minijob wirklich vorbei. Wir sind, glaube ich, du und ich sind gespannt.
Ja, also da
jetzt völlig eliminiert, ob der praktische Paragraph 8 SGB 4 wirklich ob man den da rausschneidet. Man muss auch dran denken, das hat noch ganz viele sonstige Konsequenzen, weil bei der Renteversicherung von Lehrer, Hebammen und so weiter gibt es auch diese Geringfügigkeit,
die
wird dann wegfallen. Wir haben das Problem der Mehrfachbeschäftigung dann, weil die sagen einfach, das sind dann SV-pflichtige Beschäftigungen und die haben keinen Steuervorteil mehr, steht so drin.
Ja. Also du wärst ganz normal in den Verfahren, das heißt, das was bisher ja ist, viele Leute optieren ja aus der aus den Arbeitnehmerbeiträgen der Rentenversicherung raus, haben dann im Moment diese 603 Euro brutto für netto und das wäre eben dann weg, weil die 603 Euro wären dann eben ganz normal nach dem progressiven Steuersatz zu versteuern. Wenn man also neben dem Hauptjob einen Minijob ausübt, dann geht da entsprechend Steuer weg. Da kann man dann mal je nach Steuersatz eben auch 15-20% Steuer wegrechnen und dann auch mal 20% Arbeitnehmerbeitrag. Dann bleiben eben von den 603 vielleicht so 400 Euro übrig. Das ist eben dann...
Steuerberater würde sagen, nehmen Sie ein Drittel weg für die Steuer. Ja, das ist der Grenzsteuersatz, wenn du Einkünfte hast und dazu verdienst. Und also das ist, würde man sagen, also 30% mal weg. Und das finde ich auch die Leute, die sagen mal, also waren uns im Vorfeld uneinig drüber. Das sind natürlich genau die Fälle, die, sagen mal, im Bereich liegen, wo man wenig verdient, also nicht wenig, sondern einfach, nehmen Sie an, der eine ist Kraftfahrer und der andere ist, weiß ich was, Krankenschwester in Teilzeit. Da bist du schon mal froh, wenn du was dazu verdienst. Und da ist genau dann diese Problematik, da ist dann SV-Schutz da, aber natürlich die Steuer schlägt dann schon zu, weil es eben zum bereits mit Grundfreibetrag verbrauchtem besteuerte Einkommen, was in Zukunft, sodass es keinen Freibetrag mehr gibt. Aber ja, also Sebastian, wir sind uns alle einig.
Es wird spannend.
Das ist offensichtlich außer vor. Und deswegen auch aus der Folge ein bisschen das Verwunderliche, dass in dieser kleinen Steuerreform, die jetzt kommt, der Pauschalsteuersatz von 2% auf 5% erhöht wurde.
Ja.
Deswegen gehen wir beide davon aus, also 27 wird sie noch geben, allerdings natürlich deutlich teurer.
Genau, und dann wird man halt, denke ich, sehen halt bei dem Minijob, was das insgesamt für Auswirkungen im wirtschaftlichen Sinne hat, ob das tatsächlich, auf der einen Seite wird ja vermutet, das könnte den Schwarzarbeitssektor erhöhen, das andere ist halt, wenn der Arbeitgeber bereit ist, das on top zu zahlen, die Sozialversicherungsbeiträge, also den Lohn zu erhöhen, dass nachher im Prinzip die 603 Euro netto herauskommen, dann würde es natürlich schon vom Rentenversicherungsabschluss eine gewisse Möglichkeit geben, hier Rentenversicherungsbeiträge abzuziehen und damit natürlich auch Rentenansprüche für diese Personen zu erwerben, die es halt im Moment eben so gut wie nicht gibt.
Das ist die Behauptung der Kommission. Also ich stehe dem Minijob tatsächlich ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich schon auch im Inhouse-Bereich große Arbeitgeber habe, die sagen, das ist eine Blockade, es will niemand über den Minijob raus, weil der ist halt safe und sicher und dann weißt du halt, bar auf Tatze, BAT-Prinzip, wenn ich das ohne RV-Optionen oder RV-Beiträge abschließe, sind halt 603 Euro, sind 603 Euro. Und davon lebe schon große Branche. Ne? Und die sagen in der Rentenkommission, aber das führt dazu, dass natürlich keine Ansprüche in der SV erworben werden und die Leute dann darüber hinausgehen. Und deswegen sind die da gnadenlos mit dem Abschaffen. Also das sind wir wirklich gespannt.
Ich bin vor allen Dingen dann auch gespannt, wenn die Abschaffung unten vom Minijob kommt, ob man wirklich auch die Gleitzone aufgibt. Weil die Gleitzone war ja bisher. Es steht so drin, aber ich bin immer noch gespannt, ob man das wirklich mag. Weil letztlich ist es ja so, die Beitragslastverschiebung zum Arbeitgeber hin in der Übergangszone bis 2000 Euro, dass der Arbeitgeber eben mehr als 50% der Sozialversicherungsbeiträge zahlt.
Ich sehe es aus, Sebastian, wie du. Aber weißt du, wo das herkommt? In Berlin hält sich das, die Krankenkasse macht immer den Fehler in der Schulung, dass sie die Formel erkläre. Mhm. Und neulich war in NWB wieder Artikel und dann ging's, da hat jemand geschrieben, das ist dann im Bereich der Midi-Job und da müsste ich dran denken, die Beiträge werden nach der folgenden Formel erfasst, berechnet. Und das ist der Webfehler, den es gibt, dass diese Leute nicht verstehen, denn Midi-Job muss man im Programm mit einem Kreuz ansteuern. Weil ich muss beurteilen, liegt man im Schnitt zwischen 603,01 Euro und 2000. Mhm. Das ist einfach eine Prognose, Jahreslohn halt durch 12 und kommt da 796,50 raus, muss ich das Kreuz setzen. Mhm. Und ich vergesse das Kreuz oder habe das häufig mal vergessen. Also, wie soll ich sagen, ist mein wudelnder Punkt, also gebe ich zu. Aber Sebastian, das ist einfach ein Klick und das muss halt der Lohn abbrechen, man muss halt dran denken, muss ja einfach konzentriert arbeiten. Aber in tatsächlich auch bei der Bundessteuerberaterkammer gilt der als wunschtrige Berechnung und deswegen ist er da unter Generalverdacht gerade und wird immer als Beispiel genannt für Bürokratisierung. Wir müssen ganz klar sagen, wenn der Minijob SV-pflichtig wird, haben wir ein ganz neues Problem. Das sind, glaube ich, 1,3 Millionen Mehrfachbeschäftigte in Deutschland. Mhm. Und dann geht es um die Frage, zusammenrechnen von SV-rechtlich, von Löhne, was ist mit Beitragsbemessungsgrenze, was ist mit Arbeit.
Also es hängt an Rattenschwanz dran.
Weil bis unter 15 Stunden in der zweiten Beschäftigung ist normalerweise in der Arbeitsloseversicherung spannend. Also
interessant fand ich halt, da hängt ja ein bisschen mehr dran. Und der Gesetzgeber ist da schon extrem gefordert, weil es heißt mit dem Wegfall des Übergangsbereichs würden Geringverdienende stärker mit Sozialversicherungsbeiträgen belastet. Die Kommission betont jedoch, dass die Umverteilung eine kohärente Entlastung von Geringverdienenden im Steuerrecht und durch steuerfinanzierte Leistungen zielgenauer zu erreichen sind. Das heißt, man sagt ja schon, dann müsste für diese Leute aber was Neues bringen. Und ich denke damit erschreckend dran, vielleicht erinnerst du dich mal vor 30 Jahren rum, diese da waren es nicht 603 Euro, ich meine 610 D-Mark Jobs, die waren doch steuerfrei gestellt und alles. Da hat man doch auch komische Klimmzüge gemacht.
Also Sebastian, ich habe die Einführung vom Minijob erlebt, das war damals sensationell, das war für mich der Einstieg in die in die Seminarzeit, lustigerweise. Mhm. Ne, das, und seitdem begleitet mich das. Sebastian, ich gebe dir zu. Und natürlich auch vollkommen menschlich, dass jemand, der nur 18, 19 Euro in der Stunde verdient und es als Hinzuverdienst braucht, sagt, nee, Leute, wenn nachher da 30% Abzüge drauf kommen, dann mache ich es nicht mehr. Das ist schon spannend. Also ich kann es nicht sagen, Sebastian.
Auf jeden Fall, nee,
Information, der Minijob ist unter Beschuss. Dann, Sebastian, die Altersgrenze für Inanspruchnahme von Altersteilzeit.
Ja. Soll auf 58 Jahre hoch.
Auf 58er anzuheben und künftig an die Regelaltersgrenze zu koppeln. Mhm. Also das Teilzeit-Blockmodell soll nicht mehr länger möglich sein.
Ja. Aber damit wäre die Altersteilzeit in meinen Augen aber doch wahrscheinlich auch tot, weil bisher hast du das ja doch gemacht, 3 Jahre voll gearbeitet für halben Lohn und dann 3 Jahre freigeglitten, wenn das in Zukunft nicht mehr funktioniert.
Das war doch für viele eine gute Lösung.
Genau, das Blockmodell war das gewünschte Modell.
Das Rentalter geht nach hinten. Ich kann aber nicht mehr so wie früher. Wenn der Arbeitgeber sagt, komm, wir machen Altersteilzeit im Blockmodell, dann hast du gesagt, okay, also 5 Jahre, 2,5 Jahre wird noch voll gearbeitet und 2,5 Jahre warte ich dann bis zur Rente. Also da wundert man sich.
Vor allen Dingen, was mich halt wundert, auch da fehlt mir jetzt wieder die Verknüpfung zu § 3 Nummer 28 Einkommensteuergesetz der steuerlichen Vorschrift, die ja im Moment, da das Altersteilzeitgesetz ja so nicht mehr gibt, diese ganzen Fördervorschriften dahin, eigentlich in der Luft hängt, diese Vorschrift, die muss man ja dann entsprechend auch mal neu schreiben zumindest, damit sie dann passt. Ich hoffe, dass man daran denkt, weil wir diskutieren da ja seit vielen Jahren drüber, dass die Vorschrift eigentlich aktuell komplett im luftleeren Raum hängt.
So ist es. Die ist ja, ich merke schon am Text schon, dass die völlig veraltet ist. Und sie macht schon die Frage, warum tut man Lösungen, die ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer schon durchaus gemeinsam finden und die ja auch durchaus einen Sinn machen. Ich meine, das verschenkt ja niemand. Niemand macht Altersteilzeit ohne Not.
Ja.
Warum das? Also das schwer.
Also ich hatte da hatte ich ein bisschen den Eindruck, das ist wieder unter diesem Fachkräftemangel, wo unsere Bundesregierung immer noch unter diesem Eindruck, den es vor 10 Jahren jetzt gab, vielleicht auch noch vor 5 Jahren gab, unter diesem Punkt, wo man ja auch die Aktivrente gemacht hat, unter diesem Eindruck scheint man noch in Berlin zu stehen und vergisst nicht, dass es im restlichen Land vielleicht diesen Bereich gar nicht mehr so gibt.
Ja, vor allem, Sebastian, die Handwerks GmbH mit 35 Mitarbeitern, die macht never ever ein Altersblockzeitmodell. Ja. Die macht es jetzt. Die versucht, die Leute zu halten. Und die Firmen, die einfach, also mehr bei uns, Baden-Württemberg Automobilindustrie, da kriegst du Todesängste, wenn du siehst. Aber dann ist auch besser zu sagen, wir finden für die älteren Mitarbeiter einen Übergang in die Rente und lasse die Junge in Lohn und Brot. Also, Sebastian, müssen wir nicht verstehen.
Ich bin dabei. Also ich bin erschrocken, als ich es gesehen habe. Habe gedacht, der Bericht ist wirklich gut zu lesen. Es sind viele interessante Ansätze drin. Die Strukturreform der deutschen Rentenversicherung, dass man sagt, okay, man will Selbstständige einbeziehen, die Beamten, die Abgeordneten, die Vorstände von Aktiengesellschaften. Das sind alles gute Ansätze. Das passt ins Bild. Man muss halt gucken, wie man es hinbekommt. Da muss natürlich der Staat auch seinen Anteil zu bringen, weil warum macht man Beamtenverhältnisse? Das ist ja immer das, was ich immer interessant finde in der Diskussion. Beamtenverhältnisse, wenn man die in die Rentenversicherung bringt, ist ja alles kein Problem. Dann muss der Staat halt heute und sofort gleich das Geld bringen. Und normalerweise sagt der Staat ja, er will jetzt sparen, also mache ich einen Beamten mit einer Beamtenpension, dann spare ich mir die Sozialversicherungsbeiträge drauf, habe ich 20% weniger Belastung vom Haushalt. Das ist doch der eigentliche Grund.
Sebastian, ich habe jemand versprochen, der den Podcast hört und dann gut findet, so an nächste Sendung, da sage ich zu Sebastian, bin ich jetzt auch RV-pflichtig. Dann richtet der Sebastian auf. Sebastian, das spannend an diesem Bericht ist, dass ich tatsächlich auf die Schwierigkeiten hinweise und aber auch natürlich genau das schreibe. Das heißt, ihr wollt ja nichts verlieren und dann müssen die Löhne brutal erhöht werden. Ich finde es ja gut, weil man dann auch mal Vergleichbarkeit hat, aber das schreibt die rein. Insoweit ist sie echt fair. Das sagt ihr verfassungsrechtlich schwierig. Und zum Zweiten, das schreibt sie rein. Über BAV decken. Ihr müsst die Löhne erhöhen. Also insoweit ist schon fair. Sebastian, aber dann
Ich stelle mir das halt genau an dem Punkt, da ist die Politik dann gefordert, weil der Bericht an sich ist gut. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Dann steht drin, also wie gesagt, die RV-Pflicht fürs Selbstständige.
Ja.
Da bin ich auch völlig zweigeteilt, weil ich habe schon jetzt jemand, der ist RV-pflichtig als Selbstständiger, Handelsvertreter, der zahlt 20% an die Renteversicherung, 20% an die Krankenversicherung und 20% an die Einkommensteuer und sagt natürlich jetzt, aber Leute, für 40% netto höre ich jetzt auf. Da habe ich
nichts
mehr. Da kann auch in Rente gehen. Ne? Also das, da sieht man auch, die Kommission ist natürlich auch weit weg von der Lebenswirklichkeit. Und dann, die Kommission empfiehlt durch Verbesserungen in den Bereichen Bürokratieabbau, Portabilität, Rechtssicherheit, Kostenverteilung und Geringverdienerförderung die Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge zu erhöhen und den Verbreitungsgrad zu steigern. Mhm. Da fällt man euch sofort ein, die Geringverdienerförderung,
das ist natürlich ein Angebot
an Bürokratie. Ja. Und da muss ich einfach jetzt mal einprügle, wer macht denn auch so eine schwachsinnige Regelung mit einem Vergleichswert aus, glaube ich, 2006? Und dann muss ich auch sagen, und die ganze 16 und die ganze Branche der betrieblichen Altersvorsorge, ihr seid immer für zur Förderung, aber dass man bei euch einen nicht gezielten Vertrag kriegt, für den man die geringverdienende Förderung kriegt, das ist aber schwierig.
Also ich hoffe ja ein bisschen
drauf. Da muss ich auch eine Branche sagen, der bietet es halt an. Und zwar
also ich hoffe,
Andreas, ich versuchen muss, kriege ich einen nicht gezielten Vertrag, wo auch die Branche der
betrieblichen
Altersvorsorge weiß, das ist ein echter Fresser und dann seid so ehrlich und sagt, ein großer Teil des eingezahlten Geldes geht halt für, verständlicherweise, Verwaltungskosten drauf. Und also dann muss man da auch als Versicherungswirtschaft mal sagen, okay, also auch wir
tat unser Teil. Wobei ich da ja immer hoffe, also nicht gezielte Verträge fällt mir immer ein. Eigentlich bleibt dir nur eine Pensionskasse übrig. Wenn du halt keine hast, in die du einzahlen kannst, schwierig. Und ich hoffe ein bisschen drauf, auf die neuen Altersvorsorgeprodukte, die es ja jetzt als Nachfolgeprodukte Riester gibt, weil die dürfen ja auch nicht gezilmert sein, dass die Versicherungswirtschaft da Modelle entwickelt, die halt sowohl für den Riester-Nachfolger, ich weiß gar nicht, wie da aktuell der Name dafür ist, als auch eben hier für die Geringverdienerförderung möglich wären. Wobei auch da muss ich dir ganz offen sagen, meine Bing wäre Paragraph 100 Einkommensteuergesetz mit allem, was dahinter steht, allen weiteren Paragraphen einfach mal wieder streichen. Das wäre Bürokratieentlastung und nicht weiterer Bürokratieaufbau.
So ein versöhnliches Ende. Steuerberater und Finanzbeamter sind sich einig, schneide diesen Zopf ab, der hat nichts gebracht, aus, weg damit. Sebastian, ich glaube, jetzt sind wir am Ende, oder?
Ich hätte noch eine Kleinigkeit, weil du es gesagt hast, diese neue Modelle, weil ich mit dir das noch bereden will, dieser neue Punkt der kapitalgedeckten Altersversorgung, da habe ich so ein bisschen gedacht, ja, man nimmt da Anleihen an der Schweiz. Die Schweiz hat ja auch dieses zweigeteilte, die gesetzliche Rentenversicherung, die dort AHV ist, die Alters- und Hinterbliebenenversicherung der Schweiz. Und dann gibt es ja diese berufsständischen Versorgungswerke, die BVG-Pensionskassen, die kapitalgedeckt sind. Und genau so ein Punkt, diese kapitalgedeckten Elemente will man bei uns ja jetzt auch einführen. Und da dachte ich, naja, die Schweiz hat es in den 90er Jahren eingeführt. Also sie hat jetzt 40 Jahre Erfahrung und merkt gerade, es war gut, solange die Börsen immer gestiegen sind. Wenn es mal Dellen gibt, ist das Modell auch sehr gefährlich. Und da dachte ich, da ist eine Nachschusspflicht über Steuermittel drin geregelt. Das kann dir ganz schön böse auf die Füße fallen, wenn mal die wirtschaftliche Entwicklung wie aktuell eher auf Talfahrt geht. Also da, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss in der momentanen Situation ist, da habe ich sehr große Bauchschmerzen bekommen.
Jetzt machen wir ein bisschen auf alten Mann. Ne? Ich darf das jetzt sagen, als ich meinen Job bei Haufen gekündigt habe und dabei noch Kinder hatte und eigentlich wahnsinnig war, war ich echt froh, dass die Minijob-Reform kam. Da kam nämlich die Minijob-Reform und da hat es geheißen, sie könne das doch völlig in Steuerteil vortragen. Und das hat mich dann zu meiner Leidenschaft geführt, Seminare zu halten und so Podcasts mit nette Menschen zu machen. Und damals war da mal auch Rechtsanwälte dabei und es ging unter anderem um die Frage kapitalgedeckte Altersvorsorge oder umlagefinanzierte. Und da war schon genau der gleiche Punkt. Ja, kapitalgedeckt ist besser, haben die Vertreter der freien Wirtschaft gesagt, das ist viel sinnvoller. Da spart man Kapital an und kann man ja volkswirtschaftlich nachweisen, wenn du das Geld anlegst, über 30, 35 Jahre hast du nachher das Dreifache. Mhm. Und damals hat der Mensch von der Renteversicherung gesagt, das stimmt natürlich, da habt ihr schon recht. Aber wenn ihr gerade das Geld braucht, wenn es mal eine Konjunkturdelle gibt, dann ist es natürlich schlecht. Ja, habe die Vertreter gesagt, vom Kapital gedeckt, jetzt muss man halt einfach 2, 3 Jahre vorher dann rausnehmen. Dann passiert dann nichts. Ne? Und da sieht man, wie die Diskussion schon seit Jahren geht. Ne? Und das sind die großen Vor- und Nachteile. Kapital gedeckt, super, wenn die dauerhaft die Rendite stimmt und vor allem, wenn du das Geld abziehst, zu dem Zeitpunkt gerade tatsächlich ein gewisses Hoch ist. Und umlagefinanziert, auch schön, die Renteversicherung, aber du musst halt genügend einzahlen und die Lasten müssen verteilt werden. Also die Diskussion ist wirklich spannend, Sebastian.
Ja, also wie gesagt,
fördert das Eigenheim?
Ja, das also das ist so, das fehlt mir tatsächlich. Also ich hab's eben einfach nur, weil das
Vorsorge, ja.
Ja, weil das war so für mich so ein Wohneigentum, wenn man guckt weltweit und auch im europäischen Vergleich, haben 70% der Bevölkerung Wohneigentum, in Deutschland sind es 45%, in der Schweiz 42%, mit weitem Abstand sind wir mit den niedrigsten Quoten mit den Schweizer zusammen. Da hatte ich so gedacht gehabt, das fehlt mir eigentlich als Element zu sagen, ey, wenn du keine Belastung mehr über eine Miete hast, weil du ein abbezahltes Eigenheim hast, dann hast du mehr Spielraum. Und das ist das eine, was mir ein bisschen kurz kommt in dem Ganzen.
Ich sehe schon, du bist ein Fan. Und solange die Preise nachher für viele steigen, ist das ja auch ein sensationelles Moment. Ich sage halt nur, bei den derartigen Immobilienpreise, Baupreise, Grundstückspreise.
Aktuell nicht drin.
Meine junge Familien, Susi und Thomas und Sabine, werden es nicht schaffen. Es sei denn, ihr kriegt nochmal vernünftig viel Geld fürs Gebabbel. Aber Sebastian, jetzt sind wir wieder im Politischen, wollen wir nicht?
Nee, das war nur so
die Rente,
der kleine Punkt.
Nochmal erklärt.
Genau.
Wir haben ein Verfahrensrecht gemacht. Ich glaube, mit der kann man jetzt zufrieden sein, oder?
Ich finde auch, wir sind doch zufrieden mit allem und ich glaube, dann haben wir es doch für heute durch und können sagen, wir haben ein bisschen mal wieder eine Sommerfolge, die etwas ausführlicher ist für die Leute, die jetzt in den Urlaub fahren. Die können dann eben hier Lohnsteuern, Sozialversicherungsrecht im Auto hören, schlafen die Kinder gut und der Rest.
Das wird immer ausführlicher, da müssen wir mal dann arbeiten.
Wir bemühen uns.
Kurz den Wecker und der klingelt, okay?
Okay, wir probieren das.
Ich mag dich bei aller Unterschiedlichkeit über Details.
Ich dich auch, Andreas. Ich bin immer froh, dass wir das zusammen hinbekommen.
Dankeschön für die dabei bleiben. Für die,
ja. Also. Und ich danke dir, dass du es trotz deiner Nebenhöhlenentzündung und der technischen Probleme, die wir am Anfang haben, mit mir ausgehalten hast.
Jetzt, wo du
sagst. Ich glaube, jetzt ist Zeit.
Jammermodus, okay.
Okay, lass dich von deiner Frau schön. Dann lass dich von deiner Frau schön pflegen heute Mittag noch. Genieß den Sonntag noch und vielen herzlichen Dank nach Freiburg. Mach's gut, bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.